Herzlich willkommen bei Penta Radio, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden. Heute ist unser Thema dezentrale soziale Netzwerke, Diaspora, Mastodon, alles was dazugehört. Und wir beginnen erstmal mit News und das Zeichen steht, der Monat steht ganz im Zeichen der Erpressungstrojaner. Wie konnte denn das passieren?
Ja, es ist zum Heulen. Und damit dürften wir jetzt auch die Letzten sein, die diesen Wortwitz gebracht haben. Und er wird immer noch nicht besser sein. Ja.
Ich habe ihn gar nicht verstanden. Kannst du dir nur erklären?
Also, da dieser Podcast ja bestimmt auch in 5000 Jahren immer noch gehört wird, hier nochmal für die Chronik. Die NSA hatte über lange Jahre ein paar Exploits gesammelt, um halt auch aus der Ferne auch auf Systeme zugreifen zu können, wo deren Besitzer es eigentlich nicht wirklich wollen.
Also Verwundbarkeiten in Software.
Genau. Und die haben sie dann irgendwie auf irgendeine Art verloren und sie sind dann im Internet gelandet.
In diesem konkreten Fall war Windows betroffen, das noch beliebteste Betriebssystem auf PCs, wobei das beliebteste Betriebssystem im Internet ja mittlerweile Android ist.
Ja. Und letztendlich, wenn dort schon mal solche sehr, sehr praktischen Sicherheitslücken, in diesem Fall sogar eine Remote Code Execution, das heißt, man kann auf jedem Windows-PC, der irgendwie über das Internet direkt erreichbar ist, dann Code seiner Wahl, seines Vertrauens oder auch Nicht-Vertrauens ausführen. Und das eignet sich sehr, sehr gut, um dann einfach mal eben einen Wurm zu schreiben, der diese Lücke ausnutzt und sich selbstständig verbreitet. Und genau das ist dann passiert.
Da hast du schon einen interessanten Aspekt angesprochen. Die Maschinen sind ja alle gar nicht über das Internet erreichbar und vielleicht gerade deswegen noch ungepatcht. Denn Microsoft hat ja schon einen Patch herausgegeben.
Ja, also es ist immer ein bisschen schwierig mit direkt aus dem Internet von außen erreichbar oder die Maschinen können selbst aufs Internet zugreifen. Also in diesem Fall musste der sogenannte Samba-Teil, also der Dateifreigabeteil, der aber auch irgendwie seit spätestens Windows 7 standardmäßig eigentlich läuft, erreichbar sein. Und das ist natürlich bei den meisten Kisten, die irgendwie hinter einem Plastikrouter zu Hause stehen, nicht der Fall, weil die sind hinter einem NAT und damit nicht von außen erreichbar.
Oder aber wenn es so ein Wurm einmal in so ein Netz geschafft hat, dann kann er sich da ungestört weiter verbreiten.
Genau, und zumindest anfangs wurde der Wurm meines gefährlichen Halbwissens nach auch tatsächlich über die üblichen Phishing-Angriffe per Mail verbreitet. Wo ist dann natürlich etwas...
Das klingt ja so, als würdest du dich mit auskennen.
Nein, ich käue ja auch nur das wieder, was ich in den bisher vermutlich 10 anderen Podcasts darüber gehört habe, denn natürlich ist das Penta Radio mal wieder etwas später dran.
Weißt du auch schon, welche Staatsregierung dahinter steht?
Hinter dem Wurm? Ich kann jetzt natürlich sagen, die Russen waren es, aber das wäre einfach nur die allgemeine Phrase. Nein,
das sind nicht die bösen Russen.
Also vermutlich steckt hinter der, es gab ja lange Zeit mal die Theorie, dass sich dieser Wurm relativ leicht abschalten ließ. Und deshalb gab es dann so erste Verschwörungstheorien, dass vielleicht gar nicht Cyberkriminelle dahinter stecken, die möglichst viel Geld haben wollen, sondern... was weiß ich, Nordkorea, Russland, wähle deinen Lieblingsfeind, die einfach die Welt ins Chaos stürzen wollen. Aber letztendlich hat sich herausgestellt, dass diese Schwachstelle des Wurms einfach wahrscheinlich einfach nur ein Programmierfehler war. Denn letztendlich konnte der Wurm dadurch abgeschaltet werden, dass eine bestimmte Domain existiert hat.
Genau, die hat dann sich jemand zufälligerweise registriert
nicht zufälligerweise.
Naja, also
beobachtet,
also aus Spielerei registriert, genau. Und hat damit die ganze Sache erstmal gestoppt.
Naja, der hat das Ding schon analysiert und hat gesehen, dass das Ding ein DNS-Abfrage auf eine sehr, sehr lange, komische URL macht.
Und seine Aussage war nur, dass er versehentlich so diesen Cyber-Meltdown gestoppt hat.
Ja, und hat dann halt einfach mal die Domänen registriert und geguckt, was da passiert. Hat auch, glaube ich, mittlerweile schon DOS dann genau darauf kassiert und sowas alles, aber... Ne, weil, komplett richtig, Penta Radio ist ja die einzige Sendung, die überlebt, weil wir strahlen ja auch noch über UKW ab, währenddessen die anderen alle...
Du, das Chaos Radio, pst!
Achso?
Ja, zumindest alle 2 Monate. Ja,
empfängt aber niemand, der irgendwie im Tal der Ahnungslosen wohnt.
Ja, genau. Im Tal der Ahnungslosen strahlen nur wir ab. Und das dresdenweit. Deswegen hört man uns halt noch in 5000 Jahren und schreibt... von unseren Sendungen die Geschichtsbücher ab. Deswegen die Zusammenfassung, dass wir als CCC natürlich vor vielen, vielen Jahren schon davor gewarnt haben, als sich andere Leute noch mit der Diskussion beschäftigt haben, ob man jetzt Full Disclosure macht oder Responsible Disclosure von Sicherheitslücken. Das heißt, ob man, wenn man irgendwas findet, das gleich raushaut, um einfach Hersteller unter Druck zu setzen. Zum einen sofort das Zeug zu fixen, zum anderen auch ein bisschen mehr Obacht zu geben bei der Entwicklung von Software, die ja immer, immer kritischer wird, weil es einfach jeder benutzt und jeder überall hat. Ja, in der Zeit haben sich halt Leute, die das irgendwie toll fanden, woanders einzubrechen, drauf und dran gemacht, halt auch solche Sicherheitslücken zu finden, die aber nicht jetzt irgendwie mit der Öffentlichkeit zu teilen, obwohl sie zum Teil auf ihren Webseiten sogar noch gesagt haben, dass sie für die Sicherheit der Informationstechnik in ihrem Heimatland oder in anderen Ländern verantwortlich sind. NSA meine ich jetzt in dem Fall, aber es gibt natürlich andere ähnlich geartete Geheimdienste, die dem Volker damit verkauft werden, dass die beschützen unsere Datenautobahn und deswegen müssen die da halt so ein bisschen im Schatten agieren. So, und was sie halt gemacht haben, ist, die haben halt zum einen solche Exploits gehortet und zum anderen kaufen die solche Sachen an. Damit haben sie diesen ganzen Markt dafür erstmal richtig aufgewühlt. Die einzige Möglichkeit, wie man dagegen halten kann, ist halt über Bug-Bounty-Programme, wie das halt Google macht, indem sie halt sagen, für besonders gelungene Exploits bezahlen wir euch richtig viel Geld.
Die auch dann unter Responsible Disclosure übermittelt werden.
Genau, und man hat halt als Sicherheitsforscher dort den Vorteil, dass man A, Fame erreichen kann, wenn man seinen Namen preisgibt, zum anderen halt auch noch ein bisschen was dabei verdient und nicht Gefahr läuft, immer diesen schwarzen Ford Explorer hinter seinem Rücken vermuten zu müssen, der einen da verfolgt. Und weil das Problem ist ja, ne, wenn jetzt jemand so eine Sicherheitslücke an den einen Geheimdienst verkauft und der andere kriegt davon irgendwie komplett davon losgelöst, auch Wind, dann denkt er natürlich, der erste Geheimdienst, da hat jemand doppeltes Spiel gemacht und kann sein, dass die sauer werden. Also ich hatte auf sowas irgendwie keinen Bock. Egal.
Diese Diskussion ist aber leider auch schon etwas, was wir jetzt halt irgendwie schon echt seit vielen Jahren führen, dass letztendlich das Horten von Sicherheitslücken so auf Vorrat, könnte man ja mal gebrauchen, letztendlich eigentlich alle Systeme immer unsicherer macht. Ja, aber leider scheint entweder die Bundesregierung es immer noch nicht kapiert zu haben oder es ist ihr scheißegal, weil genau nach WannaCry, also in der Woche nach WannaCry, wurde ein neuer Gesetzesentwurf öffentlich, der einfach die bisher bestehenden Staatstrojaner bzw. Staatstrojaner mit Einschränkungen alias Quellen-TKÜ die Voraussetzung dafür wesentlich erleichtern wollte oder soll. Und ja, genau, der liegt bisher als Gesetzentwurf vor und will auch erlauben, dass zwar immer noch mit Richtervorbehalt, der aber in der Praxis tatsächlich auch keine besonders großen Auswirkungen hat, dass auch für relativ normale konventionelle Kriminalität, alias Diebstahl, Drogenhandel, also Dinge fernab von Terrorismus oder Staatsgefährdung oder Gefährdung von Menschenleben und der öffentlichen Sicherheit, soll es jetzt erlaubt werden, wieder die elektronischen Endgeräte der Verdächtigen zu infizieren. Ja, und das Problem daran ist ja, wie gesagt, so eine Infektion kann natürlich auch mal eben in Flughafenkontrollen oder Zollkontrollen noch passieren, aber letztendlich möchte natürlich auch der Staat, dass er sowas relativ bequem aus der Ferne machen kann. Und dafür werden dann natürlich eben genau diese Sicherheitslücken, wie die jetzt gerade öffentlich geworden auf deren Basis Amok gelaufen wurde quasi, genau dafür müssen halt diese Sicherheitslücken gehortet werden, gekauft werden und damit wird natürlich wieder ein Markt geschaffen und so leidet und die eigentlich...
Infrastruktur wird unsicher
gemacht. Genau, so leidet eigentlich genau die gesamte öffentliche Infrastruktur.
Ja, und weil du sagtest, öffentliche Infrastruktur, also na, du hast für die Geschichtsbücher. Letzte Woche Freitag war in Dresden-Neustadt der Bahnhof die große Anzeigetafel immer noch blau mit solchen Windows-Fehlermeldungen. tolle Werbung, Microsoft.
Interessanterweise war exakt dieses Bild, soweit ich es mitbekommen habe, tatsächlich eins der populärsten Symbolbilder für WannaCry. Weil es ist relativ früh aufgetaucht und also ich habe sehr, sehr viele Artikel zu WannaCry letztendlich mit einer Anzeigetafel aus dem Bahnhof Dresden-Neustadt bebildert gesehen.
Ja, schöner noch fand ich die Anzeigetafel aus Frankfurt, wo jemand sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hatte, in so einer schönen Typografie die nächsten Abfahrtzeiten für, da ging es glaube ich nach Berlin oder so.
Mit Kreide auf Tafel.
Mit Kreide auf Tafel. Das war, da hat uns halt die NSA zurück in die Steinzeit gebombt. Das war lustig. Schön fand ich auch diese Pranks von Leuten, die so ihren Kollegen als Bildschirmschoner oder sowas in WannaCry-Bild gemacht haben. Kann sein, dass sie auch ein bisschen gezuckt haben.
Stimmt, ich habe gesehen, dass jemand diesen Scareware-Bildschirm auf den C64 portiert hat.
Oh, läuft WannaCry dort auch.
Es hilft nicht mal mehr Sicherheit durch Ignoranz. Durch Nutzen alter Systeme.
Ja, vielleicht sollte man noch erwähnen, dass die Gruppe, die also aus deren Fundus diese Sachen stammen, die sogenannten Shadow Brokers, offensichtlich sehr, sehr professionell vorgehen, weil die sind bisher noch nicht gefasst. Und das glaube ich, hier sind ein paar Leute in der NSA ziemlich sauer, dass die entweder einmal dort ihren digitalen Waffenschatz rausgetragen haben oder vielleicht den wirklich irgendwo gefunden haben, wobei, wie gesagt, also so in diesem ganzen Umfang, was da so an Daten veröffentlicht wurde, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ein Angriffsteam da erstmal auf einen externen Server irgendwo packt, um dann von dort aus weiter vorzugehen. Und die haben da einfach zwischendurch ein Backup gemacht. Wahrscheinlich ist es wirklich, keine Ahnung, wo es her ist, aber zumindest nicht jeder ist leider so vorsichtig gewesen bei der Veröffentlichung von Daten. Ich komme jetzt zur nächsten News. Es gab ja zwei, eine finde ich ein bisschen überraschend, die andere angekündigte Entlastung. Zum einen ist früher war es ja Julio, jetzt Juri Assanchov. Den wollen jetzt die Schweden also nicht mehr weiter anklagen, weil die haben jetzt irgendwie gedacht, das bringt nichts.
Trotzdem sitzt er in London fest und das Vereinigte Königreich würde ihn nach Amerika ausliefern.
Bist du dir bei Letzterem sehr sicher? Also zumindest haben sie verlautbaren lassen, dass würde er die ecuadorianische Botschaft verlassen, er zumindest erstmal wieder in Gewahrsam genommen werden würde, weil er eben die letzten Jahre seinen Meldeauflagen nicht Folge geleistet hat, weil er sich eben nicht aus der ecuadorianischen Botschaft rausbewegt hat.
Ja, aber ich glaube, das kann ganz schnell passieren.
Ja, also wenn ich Julio wäre, ich würde, glaube ich, nicht den Fuß vor die Botschaft setzen.
Ja, ist ausprobieren. Andererseits tut ihm halt offensichtlich auch das eingeschlossen sein in dieser Botschaft seit mehreren Jahren. Das sind ja schon, keine Ahnung, wie viele Jahre es sind, aber mehr als 5, glaube ich, mindestens. Ja. Das tut ihm halt offensichtlich aber auch echt nicht gut. Würde mir wahrscheinlich auch nicht gut tun.
Nee, Moment, also ich will hier nicht irgendwie mich über die Situation irgendwie so in gewisser humoristischer Weise auslassen. Das ist, im Prinzip ist er in einem Gefängnis dort, ja, ne? Also ich meine, der hat jetzt bestimmte Sachen nicht über sich ergehen lassen müssen, wie Chelsea Manning, zu der wir gleich noch kommen. Das ist auch wiederum kein Vergleich, ne? Also hat zumindest, außer zu US-Wahlen, hat er ja noch Internetzugriff und kann sich äußern und kann auch die Welt mit seinen zum Teil
fragwürdigen Ergüssen,
aber zum Teil halt auch mit richtig guten Sachen, ne? Mhm. Also man darf auch nicht vergessen, dass er eben Snowden im Prinzip davor bewahrt hat, glaube ich, hier irgendwie gefasst zu werden. Ist schon auf den Typen kann man von vielen verschiedenen Blickwinkeln gucken. Und letzten Endes, was er mit WikiLeaks gemacht hat, das zumindest zollt es einem schon
eine gewisse
Anerkennung ab. Das hat, glaube ich, nicht jeder so drauf in dem Stil. Auf der anderen Seite, dass er natürlich solche Star-Allüren bekommt und immer auf hübsch gemachten Fotos da so schick aussehen muss. Und dann, ich werde nicht vergessen, wir auf irgendwie so einem Kongress mit so einem Fashion-Schal um Hals und so einem WikiLeaks, so einer Sanduhr da dann klug dahergeredet hat. Das ist eben egal. Der Typ hat auf jeden Fall seinen Platz in der Geschichte. Chelsea Manning ist frei, endlich. Erinnern uns an Collateral Murder, an das Video vor allen Dingen, die ganzen Cables, die viel, viel Einsicht in, wie halt so eine große Regierung mit 600 Milliarden Militärbudget so funktioniert. Auch das ist wichtig für die Geschichtsbücher.
Ja, und vor allem hat es dem Westen mal gezeigt, dass unsere Armeen dort nicht nur Gutes tun, weil es ja spätestens seit Abu Ghraib bekannt war, aber es hat es nochmal verdeutlicht.
Sie ja, hat zumindest
in dem Collateral Murder Video Journalisten abgeknallt.
Ja.
Genau. Also Chelsea Manning wurde Ende letzten Jahres noch quasi in den letzten Tagen von Barack Obamas Amtszeit gehörte sie zu den Personen, die in ihrem Fall zwar nicht begnadigt wurden, aber ihre Strafe wurde sehr, sehr stark verkürzt. Und deshalb wurde sie jetzt nach nur, ich nagel mich nicht auf Zeiten fest, aber auch nach einer schon nicht zu unterschätzenden, bereits abgesessenen Haftstrafe, teilweise zu großen Teilen in Einzelhaft und oder in Militärgefängnissen, freigelassen, endlich.
Ja, zwei Selbstmordversuche. Schön fand ich auch, dass Leute Geld gesammelt haben, um ihr halt einen Start wieder ins Leben zu ermöglichen.
Genau. Die Leute sammeln immer noch Geld. Es gibt beispielsweise ein Sampler, ein Album auf Bandcamp, das können wir gerne in den Shownotes verlinken, wo Künstler quasi ja Songs gespendet haben und wo 100% der Einnahmen, also wahrscheinlich außer dem Teil, den Bandcamp bekommt, tatsächlich dann an Chelsea Manning weitergegeben werden. Leider keine Creative Commons Musik dabei, aber ansonsten wahrscheinlich trotzdem eine unterstützenswerte Sache. Und die Musik kann man sich durchaus anhören. Genau. Noch eine kleine letzte Anmerkung. Wen wir auch nicht vergessen sollten im Zusammenhang mit Chelsea Manning ist Adrian Lamo. Denn das ist ein Mensch aus der US-Hacker-Szene.
Und Geheimdienstumfeld.
Genau, und das ist nämlich das Problem. Da sieht man halt, wie problematisch solche Verquickungen sind. Und gleichzeitig auch Priester. Denn ihm hatte sich damals noch Bradley, jetzt Chelsea Manning, über einen, ich glaube sogar OTR-verschlüsselten Chat anvertraut. Und er meinte auch, ja, ich bin Priester, du kannst mir alles erzählen, weil
aber er ist nicht wirklich Priester, oder?
Ich kann es mir schon vorstellen, ich habe es jetzt tatsächlich nicht nachrecherchiert, aber letztendlich ist er dann die Person, die Chelsea dann bei den Behörden verpfiffen hat. Genau, und das, und damit diese Person unsägliches Leid gebracht hat. Ja.
Ja.
Also haltet eure Szene sauber.
Bleiben wir doch gleich mal in der Anglosphäre und schauen in unser Lieblingsland Großbritannien. Da ist der Wahlkampf losgegangen und die noch amtierende, wie nennt man das, Präsidentin?
Ministerpräsidentin, soweit ich weiß.
Ministerpräsidentin hat jetzt ihr Wahlprogramm vorgestellt mit, sie wollen das Vereinigte Königreich zum sichersten Platz online machen. Also noch mehr Zensur und noch mehr Regeln für Plattformbetreiber. Schädliche Inhalte sollen ausgeblendet werden.
Die Frage ist, wird dann ccc.de wieder gesperrt sein? Das war ja kurze Zeit mal der Fall, aber wurde dann mit einem, oh ja, das wollten wir ja nicht, das war ja ein False Positive, ein Versehen, abgeblockt.
Praktischerweise gibt es auf Wikipedia eine Liste der, also auf der englischen Wikipedia eine Liste der in Großbritannien zensierten Seiten. Also wenn mal wieder die Lieblingstorrent-Seite dicht gemacht wird, dann schaut man auf diese Liste.
Ja, und findet das neue. Und das, womit ja der Typ, der dann nach dem Brexit-Votum abgetreten ist, ich habe zum Glück den Namen schon wieder vergessen, in seinem Wahlkampf hat er auch damit Reklame gemacht, dass wenn er wiedergewählt wird, dann verlangt er von diesen ganzen bösen, bösen Herstellern, von diesen komischen Krypto-Messengern und überhaupt von allen, dass sie die Schlüssel hinterlegen müssen und er ja, und dann
Boris Johnson.
Nee,
du meinst Cameron.
Ich meine Cameron, genau. Ah. Das ist der Typ da, der Trump des Vereinigten Königreichs, ja. Der ja den Briten versprochen hat, wie viele Milliarden die dann jedes Jahr einsparen, wenn sie aus der EU austreten. Und jetzt müssen sie erstmal ihre Rechnung bezahlen. Naja. Nee, und er hatte, wie gesagt, ne, Cameron hatte halt, das ist eine Sache, das hat er echt nicht gerafft, wo die ganze Welt immerhin so in Richtung verschlüsselte Messenger, was ja echt ein Riesenerfolg ist, finde ich, sich, oder anders, wo es halt ein Feature war, wo Leute drauf geguckt haben, wo man, da hat er halt gesagt, das wollen wir jetzt aber die Generalschlüssel dafür haben und ansonsten kann ja niemand mehr seine Telefone oder Zeugs verkaufen. Das ist dann so halt nichts geworden und jetzt fangen die halt wieder genau damit an. Da stellt man sich in Deutschland so hin und denkt, ja, also ne, ganz so schlimm ist noch nicht, aber
also Deutschland will ja auch irgendwie zwar mit Verschlüsselung, will auch zum Sicherheitsstandort Nummer 1 werden im Internet. leider haben wir jetzt die Entschlüsselungsbehörde CITES.
Ja, wir haben so einen Quatsch. Die Vorratsdatenspeicherung wird jetzt demnächst geht ja jetzt live. Wo ich die ganzen Details hier nicht habe, ne? Aber das kann man halt nachlesen.
Wie Mautdaten wird das auch für andere Dinge benutzt werden als die schlimmsten Sachen. Wo man das auch gerade echt gut sieht, sind die Funkzellenabfragen. Hier in Dresden bei der Anti-Nazi-Demo sind einige Leute unter das Radar gekommen und haben sich zu Recht darüber aufgeregt. In Berlin gibt es Statistiken, ist das letztes Jahr zu 491 Funkzellenabfragen gekommen und dabei sind 112 Millionen Datensätze übermittelt wurden.
Und, das heißt,
und Berlin hat 3,5 Millionen Einwohner.
Genau, und umgerechnet heißt es, glaube ich, alle 11 Minuten oder ja, alle 11 Minuten wurde jeder Berliner einmal Opfer so einer Funkzellenabfrage.
In diesem Zusammenhang noch ein kleiner Hinweis. Ab dem 1. Juli müssen alle gekauften Prepaid-SIM-Karten, zumindest in Deutschland gekauften Prepaid-SIM-Karten, direkt vor Ort auf jeden Fall irgendwie unter Vorzeigen eines Lichtbildausweises registriert werden. Das heißt, wenn ihr das nicht wollt, dann habt ihr jetzt noch knapp anderthalb Monate, um euch noch einmal ein paar Prepaid-Handykarten zuzulegen.
Also Registrierungspflicht gibt es schon viel länger?
Ja, aber das wird tatsächlich von, machen, nicht wahr? Genau, das wird diese bisher vorhandene Registrierungspflicht wird halt von, kostet halt Geld für die Anbieter und wird dementsprechend mehr oder weniger zuverlässig durchgeführt. Ich habe vom Freund eines Freundes gehört, dass letztendlich es nicht besonders schwierig sein soll, diese SIM-Karten pseudonym zu registrieren. Letztendlich, heißt, man taucht dann halt letztendlich zumindest nicht mit seinem eigenen Namen in der Funkzellenabfrage auf.
Oder einfach mal das Handy zu Hause lassen und über Internet telefonieren.
Ja, ne, aber wobei man immer dran denken muss, so ein Handy hat eine ID und die SIM-Karte hat eine ID. Und wenn man die SIM-Karte einmal da reingemacht hat, dann gibt es halt einen Link und das wird gespeichert. Und also da muss man schon genau aufpassen, ne? Also weil es ja immer so Ideen gab, wie wir tauschen alle unsere SIM-Karte fünfmal im Monat gegenseitig und so. Solche Sachen muss man schon richtig machen. Die schöne Sache ist aber, dass jetzt, glaube ich, Ende Juni oder so dieses komische Roaming-Quatsch fällt. Das heißt, man kann sich dann, glaube ich, auch eine SIM-Karte in einem anderen freundlichen EU-Land kaufen und die hier weiter benutzen.
Und das haben wir dem Günther Oettinger zu verdanken. Außerdem wird fallendes Geoblocking in der EU. Geil, endlich im Urlaub Glotze gucken.
Ja, leider immer noch nicht komplett vollständig. Die Details weiß ich leider nicht.
Nee, ich hab da mich ein bisschen darüber informiert.
Okay.
Der Grundsatz ist, dass was man gekauft hat, soll man auch nutzen können oder beziehen können. Damit soll man halt in jedem EU-Land zumindest die Sachen, die man bei einem On-Demand-Portal gekauft hat, runterladen können. Allerdings haben ja diese Portale Rahmenverträge mit den Rechteinhabern und die gelten nur auf nationaler Ebene. Also das wird da in den Businesses nochmal Probleme aufwerfen.
Ja, glaube ich auch, weil nämlich, ne, du hast jetzt so Sachen, dass du fährst in das eine Land und kriegst da bestimmte Serien, also das eine europäische Land, und fährst in das nächste und kriegst halt anderes Zeug oder viel älteres Zeug. Ne? Und Deutschland ist halt so ein Land, da ist es alles ein bisschen älter. Und ich war letztes Mal in Rumänien, da waren zumindest die Serien ziemlich aktuell bis zur letzten, ne? Also vor 3 Tagen ausgestrahlt. Das gab es dann schon bei dem einen Anbieter von solchen Streaming-Sachen. Und da würde mich ja dann eigentlich nichts dran hindern, den billigeren Tarif in so einem Land mir zu kaufen.
Du musst dich dann bestimmt wie auch beim Roaming alle 3 Monate in deinem Heimatland zurückmelden.
Ja. Hoffen wir mal, dass es nicht nur mit einer IP-Adresse ist. Ja, aber egal. Bei besagten Internet-Streaming-Anbieter fand ich auch zumindest eine neue Form von Kriminalität, war, dass sie Serien, die selbst produzieren, zumindest angedroht haben, vorher im Internet zu veröffentlichen, wenn dann der Streaming-Anbieter da nicht ein paar Millionen über den Tisch schiebt. Fand ich zumindest ein neues Modell von solchen Cyber.
Wer droht sie damit? Der Produzent oder Menschen, die das irgendwie auf Servern gefunden haben? Oder?
Ja, ich glaube, die Leute, die das irgendwo gefunden haben, die haben gesagt, hier, wir hätten da jetzt, könnten das schon vorher vor euch veröffentlichen, oder wollt ihr das doch lieber euren, keine Ahnung, ob sowas wirklich was bringt. Ich glaube, die haben nicht gezahlt.
Neue innovative Geschäftsmodelle. Was es jetzt auch an neuen innovativen Geschäftsmodellen gibt, ist Verletzung der Netzneutralität. Und das ist ja auch ein bisschen diesem Deal mit dem Roaming zu verdanken. Also auf der einen Seite bekommen wir Roaming, auf der anderen Seite wird die Netzneutralität in der EU nicht festgeschrieben. Und das führt eben jetzt zu so Dingen wie Stream-On von der Telekom. Was die Datendrossel umgeht für einige ausgewählte Streamingdienste, und dann werden halt andere benachteiligt. Kostet erstmal nichts für die Kunden, für die Anbieter auch nicht, aber
außer dass sich die Anbieter bei Fehlkonfiguration irgendwie dem Risiko einer 5.000 Euro, glaube ich, Vertragsstrafe aussetzen.
Ach echt?
Ja, das ist nämlich das Problem. Also es wurde ja auch schon dazu, so aus netzpolitischen Kreisen dazu aufgerufen, dass doch eigentlich jeder Audio- und Videoanbieter letztendlich dort doch sich einfach mal anmelden sollte.
Ich habe es mit meiner Torrent-Seite versucht.
Genau, insbesondere zum Beispiel auch so vielleicht Seiten aus der Erwachsenenunterhaltung, und die sollten dann vielleicht sogar möglichst darauf bestehen, dass sie prominent auf der Übersichtsseite der unterstützten Seiten zu finden sind. Aber letztendlich gibt es einige Texte, zum Beispiel von den Podcaster-Kollegen von Bits und so, die haben sich das tatsächlich überlegt und dann aber leider festgestellt, dass es äußerst eigenartige Bedingungen in diesem Vertragsmachwerk gibt, was übrigens auch nur ausschließlich auf Deutsch vorliegt. Unter anderem geht zum Beispiel diese gesamte Konstruktion davon aus, dass sowohl die Client- als auch die Serverseite aus einer Hand kommen. Und deshalb wollen sie auch 4 Wochen vorher schon Zugriff auf Beta-Versionen der Client-Software haben, der Apps haben. Und so für Podcasts stellt sich dann die Frage, ja, wir haben keine eigene Client-Software, heißt das, wir können das ignorieren, oder gilt das dann letztendlich für jeden Podcast-Client? Und dann gibt es auch noch bestimmte technische Bedingungen, und die auch irgendwie mit einer gewissen Frist der Telekom mitzuteilen sind. Und
die Inhalte dürfen nicht bei den Empfängern gespeichert werden, was halt beim Streaming-Download irgendwie ein bisschen komisch ist.
Und insbesondere, wenn Streaming und Download eigentlich quasi das gleiche sind wie bei Podcasts eben.
Es wird ja zumindest im RAM gecached und damit ist es ja gespeichert.
Und ja, jedenfalls letztendlich ist es jetzt nicht mal so, dass sich einfach Leute nur den Aufwand machen müssten, sondern sie sollten halt auch damit rechnen, im Zweifel eine nicht zu unterschätzende Vertragsstrafe zu bezahlen.
Also wie sich der technische Hintergrund gerade so gestaltet ist, dass beim besten Netz der Telekom wohl die Bits alle werden, und deswegen sind diese Videostreaming-Angebote zumindest dann nur noch 480p, was also geringer als DVD-Qualität ist.
Und praktischerweise werden dabei, wenn dieses Stream-On aktiviert ist, tatsächlich alle Videostreams, im Zweifel wahrscheinlich sogar alle Downloads gedrosselt.
Weil die Telekom dir in den Traffic guckt.
Ja, aber die Telekom kann letztendlich nur bis zu einem gewissen Maße in den Traffic gucken. Und deshalb drosseln sie vorsichtshalber eben einfach alles. Auch wenn ich mit meinem Service meine Videos nicht bei Stream On bin. Auch dann könnt ihr meine Videos nicht mehr in HD vernünftig gucken. Tja.
Ja. Das heißt, zusammengefasst, die Netzneutralität in Europa ist tot. In den USA, wo es ja immerhin noch zumindest damals ein etwas überraschendes, also ich will jetzt noch nicht sagen.
Nur kurz, ich möchte nicht ganz so viel schlechte Laune verbreitet wissen. Also das Hauptproblem im Zusammenhang mit Netzneutralität in Europa ist ja letztendlich das sogenannte Zero-Rating, nämlich dass ja gerade bestimmte Dinge nicht auf den Traffic angerechnet werden. Und da ist eben das Problem, dass es zumindest nicht explizit verboten wurde, sondern ein durchaus durchmischter Graubereich ist. Er ist nicht unbedingt total verloren, auch wenn zum Beispiel in den Niederlanden, die schon vor Festschreibung der EU Netzneutralitätsrichtlinien ein extra Verbot dieses Zero-Ratings hatten. Das wurde vor einigen Wochen gekippt. Andererseits ist, wie gesagt, in den EU-Netzneutralitätsrichtlinien schon ein gewisser Spielraum. Also es besteht Hoffnung, im Zweifel einfach versuchen, genug politischen Druck aufzubauen, im Zweifel mal die EU-Europaabgeordneten anrufen, im Zweifel einfach mal Gruppen wie zum Beispiel epicenter.works unterstützen, die seit Jahren für Netzneutralität kämpfen.
Ja, da kriegen wir vielleicht dieses Jahr auf den Datenspuren eine Keynote von.
Sehr schön.
Das klingt so wie Veranstaltungshinweise jetzt schon.
Nee, in den USA ist das eins der Dinge, die, ich glaube, die hat sich ein bisschen der Obama gekümmert, die jetzt von Trump gekippt werden, das habe ich heute gelesen. Und es führt natürlich dazu, dass die Position der großen Konzerne manifestiert wird, was halt echt zum Kotzen ist, weil das Internet immer mehr zum Fernsehen 2.0 wird mit einigen wenigen Sendern.
Ja, also
das passt ja auch gut zum Thema heute.
Die Telekom dort, die hat ja so ein Stream-On-Ding schon bei den Amis schon irgendwie ein Jahr eher gebracht. Da gibt es ja sowas, glaube ich, schon, dass du halt dass irgendwie Video gucken halt nicht auf dein Traffic-Budget da angerechnet wird.
Dort heißt es Binge-On.
Ja, und die haben zumindest einen lustigeren Chef dort.
Ja. Ja, die haben da auch so Deals wie, wenn du dein Datenvolumen nicht verbrauchst, dann kannst du es in den nächsten Monat mitnehmen. Die Deutsche Telekom ist noch nicht so kulant.
Nee, aber die haben auch ganz schöne Preise. Also ganz so schlecht ist sie schon nicht.
Ja, weil das ist da halt alles nochmal teurer.
Ja, und ne, für Leute, denen sowas nicht gefällt, die haben ja also die reichhaltige Auswahl zwischen noch zwei anderen Cholera-
und Pest-Typen
hier zu wählen.
Ja, wie viele Mobilfunk-Provider haben wir denn in Deutschland noch? Drei.
Ja. Das ist.
Auch Deutschland ist echt ein Schlusslicht. Und wenn man so anguckt, also es kam jetzt die letzten Tage eine nette Grafik rum, wie viel man für 40 Euro an mobilen Traffic bekommt. Und da sind halt einige Länder weit, weit vorneweg. Also die skandinavischen Länder zum Beispiel oder Polen.
Ja, wenn man irgendeine Forderung aufmacht, ne? Eine Flatrate, das ist, was man eigentlich haben sollte für einen geringen Betrag. Für den Internetstandort Europas.
Ja.
Naja.
Verpasst.
Ja, dann haben wir noch viele andere tolle Sachen.
Die Störerhaftung soll weg, aber das glaube ich nicht irgendwie. Also, vor allem ist der Zeitpunkt vorbei, wo sich irgendwie offenes Wi-Fi etablieren hätte können. So, mittlerweile hat halt jeder mobile Funkdaten.
Ja. Und ja, trotzdem traurig. Dann noch, keine Ahnung, ach nee, doch, eine wichtige Sache, der CCC hat ja damals, dass Apple angefangen hat, das Merkmal Fingerabdruck als Authentifizierung zu benutzen auf Telefonen. Da war ja kann man so sagen, der Typ, der halt solche, also im CCC-Umfeld, solche Sachen sehr, sehr gern hackt und sich damit beschäftigt, auch schon Gast auf den Datenspuren gewesen, hier Starbuck, Der war ja ein bisschen traurig, dass er also nicht gleich an so ein Telefon rangekommen ist, um halt das Ding hacken zu können. Also zumindest ist die Geschichte da drumherum. Und hat dann also bis Samstag früh oder so, hat er von Heise, glaube ich, so ein Ding gekriegt und hatte es dann erst am Samstagnachmittag soweit, dass er das mit einer Attrappe entsperren konnte, die er sich angefertigt hat. Und mittlerweile kann man ja solche Attrappen von mit einer guten Kamera, also aus mehreren Metern, abfotografieren.
Und weil alle Apple immer nachmachen, ist diese Technologie auch schön weit verbreitet. Also ich habe jetzt selber hier ein nicht so teures Handy, was so einen Fingerabdrucksensor hat. Und bei Chaos macht Schule gibt es mittlerweile Workshops, wo die Kinder das lernen, wie man das umgeht.
Ja. Ne? Und man muss es auch nicht immer so advanced machen mit für sage und schreibe 10 Euro irgendwie noch Holzleim und sowas kaufen im Baumarkt. Also ein einfacher Abdruck in einer weichen Kerze macht es ja schon mal, um das Prinzip zu demonstrieren. Da wird einem vielen klar, wie super sicher sowas ist. Ja, und da hat sich jetzt der nächste Hersteller gedacht, die letzten Telefone, die haben wir zu Selbstentzündern gemacht. Zu Selbstzündern. Jetzt und nicht, dass wir jetzt auf den einen zu sehr einhauen. Also Apple hat ja jetzt auch die ersten Selbstzünder verteilt. Nur, dass sie halt nicht in der Hosentasche sich entflammen, sondern auf den Ohren. Also da gibt es Kopfhörer mittlerweile, die...
Oh, also bei Samsung gab es schon noch ein paar großartige Geschichten. Also der Nachfolger, das Galaxy S8, ist irgendwie angestartet. Und tatsächlich ist so ein Handyladen abgefackelt. Und die Mindestausstattung für den S8-Launch waren dann Feuerlöscher. Im Handyladen.
Ja, das ist ja eine super Werbung. Egal, aber ein anderes super Feature, was sie haben, ist also, die haben sich gedacht, na, wenn wir das erste biometrische Feature von so einem Menschen verbrannt haben, den Fingerabdruck.
Verbrannt.
Ja, dann müssen wir uns mal auf das nächste konzentrieren. Das sind dann die Augen und da haben sie jetzt so einen Iris-Scanner eingebaut. Und nur um zu zeigen, wie aktuell Penta-Radio ist, ne? Also es wird ja nicht aufgezeichnet, auch wenn das manchmal so klingt, hat heute der CCC ein neues Video veröffentlicht in bekannt unterhaltsamer Art und Weise, wie man halt so ein Iris positiv herstellt. Und auch wenn man das vor das Handy zeigt, dann ist es sofort willig, den Bildschirmschoner wegzumachen oder halt diese Screensperre da. Auch sowas kann man natürlich mit einer Kamera sehr, sehr gut herstellen. Und ich glaube, das, also zumindest in dem Video sieht es noch einfacher aus als irgendwie so ein Positiv von so einem Fingerabdruck.
Letztendlich abfotografieren. Vielleicht noch mit dem Nachtmodus, damit die Augen besser sichtbar werden. Ausdrucken, in diesem Fall mit einem Samsung-Laserdrucker.
Ja, andere gehen nicht.
Mit dem ging es angeblich tatsächlich besonders gut. Deshalb haben sie ihn genommen. Dann letztendlich noch irgendeine einwegweiche Kontaktlinse rauf. Davor halt
auf das Papier,
genau. Damit halt das ebene Papier so ein bisschen Volumen bekommt wie ein Auge. Davor halten, fertig. Daher, denkt dran, eure Iris-Muster regelmäßig alle 3 Monate zu ändern.
Und Sonnenbrillen aufsetzen.
Und denkt dran, eure Iris-Muster sollte Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Sonderzeichen enthalten.
Ja, also nicht nur auf den Fingern rumkratzen, damit sich die Fingerabdrücke alle 3 Monate ändern, sondern jetzt auch die Augen. Prima, mal gucken, was denen so als nächstes einfällt.
Den Link dazu findet ihr... Wie nicht immer, diesmal aber schon, in den Shownotes.
Ja, Google hat ja jetzt erfunden, bei ihrem Home Assistant die Leute an der Sprache zu identifizieren. Mal sehen, wie lange das noch dauert. Ja, achso, auch eine schöne Sache, bloß um die Aktualität der Sendung zu zeigen. Gerade bei Fefe gelesen, auf Stack Overflow ist jetzt die Seite, wo drauf steht, wie man Vim verlässt, 100 Millionen Mal geklickt worden.
Du guckst so ernst, benutzt du Vim?
Ja. Mhm. Ich habe bloß gerade gedacht, aus Emacs heraus könnte man sich diese Stack Overflow-Seite noch angucken. Vim hat kein Webbrowser-Plugin.
Ah, da wäre mir nicht so sicher. Kann man bestimmt. Nee, du kannst ja einfach hier eine Shell starten und einen Link da drin oder so.
Ja, kann ich auch mit Emacs starten. Wenn du nicht den Fehler begangen hast und irgendwie tatsächlich in einem Vollbild TTY in einem Vim gefangen zu sein. Aber das ist wahrscheinlich tatsächlich auch gar nicht die Zielgruppe, die potenziell in die Verlegenheit kommt, herausfinden zu müssen, wie man Vim verlässt.
Doch, die wollten ihr X konfigurieren. Ja. Um kurz bei den grafischen Betriebssystemen zu bleiben, es gibt ein neues Windows, das Windows 10S. Und das richtet sich an Studenten, also die, die lernen wollen. Und die dürfen da nur noch Apps aus dem Microsoft Store ausführen. Also sie können dann einfach gar nicht mehr richtig lernen. Weil zum Beispiel Linux dann ausgeschlossen ist. Also man kann in dem Microsoft App Store Linux-Distributionen runterladen, weil das ja jetzt alles irgendwie geht auf Windows. Aber das geht dann nicht mehr. Da werden einfach mal die Leute an den Marktplatz-Tropf gehängt.
Ja, also von der Firma, die jetzt einen auf Open Source macht und jetzt wir machen ja auch Linux auf unserem Betriebssystem oder zumindest, ne, da gibt es jetzt eine Bash oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich habe es nie ausprobiert. Ja.
Nicht zu vergessen, die PowerShell gibt es mittlerweile auch für Windows, Mac und Linux. Und sie ist Open Source. Damit man ein Programm hat, was auf noch mehr Betriebssystemen niemand benutzen will.
Ich habe schon mal PowerShell programmiert.
Und? Warst du zufrieden? Wie viele Sterne?
Toll, total toll. Also mein Lieblingsfeature der Sprache ist, dass du so Keywords abkürzen kannst. Also gibt es irgendwie so eine Langform, die dann in so Camel Case immer also schreibst mit irgendeinem Minus davor und dann kann man das auch abkürzen. Und wenn du dann nach irgendwie einem Keyword oder irgendwie nach einem Kommando oder sowas da drin greppen willst, greppst du also immer nach der Abkürzung und diesem langen Wort. Das ist eine super Idee. Ja, ich freue mich, nur noch PowerShell. Überall.
Was ich interessant finde, ich habe ja immer erwartet, dass Apple das als erstes macht. Aber jetzt ist Microsoft dran. Wahrscheinlich ist es wie bei den Tablets, das wird jetzt nicht fruchten und irgendwann wird Apple sehen, dass die Zeit dann endlich mal so weit ist und dasselbe tun.
Also man muss dazu sagen, ne, da geht es jetzt nicht um irgendwie so ein Tablet, also so irgendwie
genau, da ist das
eine,
ja schon so.
Eine Applikation pro Bildschirm-Ding, sondern das ist jetzt so ein richtiger Laptop, also wo sie jetzt nur Stoff aufgeklebt haben, damit es irgendwie hip aussieht und bis weil die ja alle nicht richtig geht. Wissen, was sie noch machen sollen. Ja, und da ist denen jetzt eingefallen, da müssen wir Apple unbedingt zuvorkommen und müssen jetzt die Nutzer noch weiter einschränken. Und irgendwie ist der Witz dabei, dass für $50 oder Euro oder sowas kannst du deine...
Freikaufen.
Freikaufen, was weiß ich, inwieweit man das wirklich so nennen kann. Aber dafür dann kannst du eben auch selbst dir deine Mailware wieder runterladen und bunte, flackernde Sachen da ausführen. Keine Ahnung, ich muss immer an diese nette britische Serie denken. IT Crowd, als sie Tante da hier irgendwie ihren Laptop vorgezeigt hat und dann flackerte der ganze Bildschirm. Und die fand das so toll. Egal, gehört ihr nicht her. Ja, und wie immer wollen wir unsere News. Na, wir sind, glaube ich, durch, oder? Genau. So. Wir wollen ja unsere News immer positiv beenden. Zum nächsten Kongress müssen zumindest die Leute aus Dresden nicht so weit fahren.
Stimmt.
Weil sich herumgesprochen hat, wie viele Tausende von Leuten immer zu den Datenspuren kommen. Und da dachte sich der CCC, weil ja ansonsten eigentlich kaum jemand zum Kongress kommt. Wollen wir mal das Potenzial abschöpfen und
den Osten wiederbeleben.
Ja.
Und deswegen kommt der Kongress nach Leipzig, wo es jetzt bald nicht mehr mal einen Hackerspace gibt.
Wie wollen die zumachen? Das Sublab?
Ja, die fliegen raus.
Na, da können die dann die Messe übernehmen oder so. Zumindest genau. Zwischen Weihnachten, Neujahr. Oh, wusste nicht. Sublab ist schade. Ist ein sehr, sehr netter.
Ja, da kommt dann letztendlich ein Einkaufszentrum hin oder zumindest ein großer Supermarkt.
Ja, dafür macht man gerne Platz.
So, das war's mit den News für den Monat Mai und gleich kommen wir zum Thema dezentrale soziale Netzwerke. Bis gleich. Wir hören Amber von Kobi. Willkommen zurück bei Penta Radio. Heute unser Thema dezentrale soziale Netzwerkdienste.
Eine kurze Sache wollen wir aber vorher natürlich noch erwähnen. Nach der gerade passend zur Musik. MP3 ist jetzt frei.
Nee, ich denke, MP3 ist jetzt tot.
Ja.
Tot.
Also die Sache ist die. MP3 ist zwar auch schon mittlerweile ein recht gut abgehangenes Format, was irgendwann Anfang der 90er tatsächlich erfunden wurde.
Das läuft jetzt auch überall. Place for sure.
Ja, Und das Problem daran war bloß lange Zeit, was man so als Endnutzer eigentlich gar nicht wirklich mitbekommen hat, ist, dass die Erfinder von MP3 tatsächlich sich natürlich das Verfahren auch patentieren haben lassen. Das kann einem so hier in Deutschland und der EU sogar einigermaßen egal sein, zumindest wenn man das nur auf seinem Laptop oder so abspielen will, weil dann wäre es ja ein Softwarepatent. Und die gibt es zumindest offiziell hier nicht, aber spätestens, wenn es darum geht, irgendwie ein tragbares Musikabspielgerät, landläufig als MP3-Player bekannt, benutzen zu wollen, war halt das Problem, dass die Patentinhaber natürlich Geld sehen wollten.
Ja, und die Patentinhaber ist zur Hälfte das Fraunhofer-Institut gewesen, und das ist zum Beispiel eine Sache, die habe ich damals in den 90ern, als das Format populär wurde, aus Chaos Radio gelernt. Das ist halt ein Verein, der ja zum Großteil auch vom Staat finanziert wird. Das heißt, ich bezahle hier über meine Steuern so ein Institut-Dings da, ne? Also so eine Möchtegern-Uni, die halt keine Ausbildung machen, sondern irgendwie noch Forschung oder so.
Damit die coolen Erfindungen mit Patenten besetzt.
Ja, und dann nehmen die coolen Erfindungen, machen da Patente drüber, verkaufen das auch zum Teil an andere Firmen, die dann halt Patente durchsetzen. Und ich bezahle dann wieder für diesen Quatsch. Und das ist halt eine Sache, das habe ich nicht verstanden. Und deswegen habe ich mich ein bisschen so fremdgeschämt für den Verein, dass sie jetzt, als die letzten Patente ausgelaufen sind in den USA, als endlich dieses Audioformat, und bei Audioformaten ist es halt nicht so kritisch wie bei Videoformaten, wo du halt zwischen H.264 und H.265 und so ungefähr die Hälfte nochmal der Bitrate da einsparst. Bei Audio gibt es, hat sich leider nie richtig durchgesetzt, auch wirklich. Es ist nie wirklich vor Gericht angefochten worden, aber die Leute, die es implementiert haben, Xinf heißen die, glaube ich, also es geht um Vorbis, die haben halt ein mindestens genauso gutes Format vorgestellt, Opus, was du heute in sehr, sehr vielen von diesen ganzen irgendwie Messenger mit Telefonie-App-Quatsch da findest. Die benutzen die richtig coolen Erfindungen halt, oder Entwicklungen, den Opus-Codec. Da gibt es auch viele gute oder bessere Alternativen heutzutage, aber das Gute an MP3 ist halt, dass auf jedem irgendwie Quietsche-Ding, was da irgendwas aus seinem kleinen Lautsprecher rausdrückt oder aus seinem Mikrofonstöpsel, Kopfhörerstöpsel da, kann halt MP3 abspielen. Ich meine, vielleicht hast du Probleme mit variabler Bitrate, aber ansonsten spielt das halt überall. Und wenn du irgendwo ihr Audio verteilen willst, wie wir das halt machen, dann ist MP3 halt eine ziemlich gute Wahl, weil in einer angemessenen Bitrate, was weiß ich, 128K oder so, da sind die Codecs, zumindest wenn du damit jetzt mit deinen Kopfhörern auf der Straße langläufst, hast du halt keinen Unterschied. Und deswegen ist es halt eine Riesensache, dass das MP3 jetzt endlich frei ist. Und was hier, ich bin da gerade auf der Webseite, der Matthias Rose, der Head of Marketing, Communication, Audio und Media Technologies, mit einem schönen Lächeln verbreitet, ist, dass du ihn anrufen sollst, weil jetzt sollst du halt nicht mehr MP3 lizenzieren, sondern jetzt AAC. Und dafür gibt es überhaupt keinen Grund. MP3 ist jetzt eigentlich erst das Format, was jeder benutzen kann. Ne? Und ich meine, das hat ja
zum Beispiel, so wie bisher jeder Ogg benutzt hat, ja? Und Opus.
Ja, ich meine, ich habe
Also zumindest ein kleiner Hinweis. Also wenn ihr ein Format haben wollt, was besser komprimiert, aber tatsächlich nicht unbedingt überall laufen muss, dann könnt ihr tatsächlich einfach Ogg Vorbis oder Opus nehmen, denn das komprimiert definitiv besser als MP3 und ungefähr genauso gut wie AAC. Und zumindest auf allen aktuellen Android-Telefonen läuft Ogg Vorbis und Opus auch ohne weitere Probleme. Denn die wenigsten Leute, immer weniger Leute hören Musik tatsächlich irgendwie mit einem extra dafür vorgesehen Abspielgerät.
Ja, sondern mit dem Taschencomputer, den sie genau alle mit sich rumtragen.
Apple hat sich dem natürlich immer noch nicht untergeordnet und versteht weiterhin irgendwie nichts anderes als AAC und MP3 mittlerweile, MP3. Endlich mal.
Nicht mittlerweile, die haben schon immer MP3 gemacht und die haben ja auch in iTunes zumindest ein Ding gegeben, was MP3 encoden konnte.
Ja.
währenddessen Leute, die sowas in ihrer Freizeit implementiert haben, dann musstest du irgendwo erst aus von einer schattigen Webseite aus dem Darknet den Encoder zumindest runterladen. Ne? Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum Lehm Lehm Eno MP3 Encoder oder so.
Der ist ausschließlich für Bildungszwecke. Steht da, glaube ich, vorne überall drin.
Ja. Deswegen, ich wünsche AAC einen ähnlichen Erfolg wie anderem Quatsch, den die Welt so nicht unbedingt braucht. Oder die sollen den Quatsch freimachen.
Das gleiche gilt für WMA, das kann auch.
Erzähl das den Podcastern, die unbedingt als Apple-Lieblingsformat veröffentlichen müssen.
Ja. Nee, aber ich meine, das hat zum Beispiel dazu geführt, dass du dann als Podcast-Anbieter dann immer, was weiß ich, 3 oder 4 verschiedene Formate angeboten hast. Ich meine, klar gibt es ein Argument dafür, dass man sagt, okay, so in 128 will es die normale Welt hören, und dann bist du mal irgendwo anders hingefahren, wo Internet halt ein bisschen dünn ist, und da freust du dich, wenn es halt bloß noch halb so groß ist, damit du es überhaupt runterladen kannst. Alles lange Sache. Fakt ist jedenfalls, das, was weiß ich, Uhrenradio, was halt auch eben bei MP3s abspielen kann, das hat jetzt mehr Wert als vorher.
Genau. Das soll es jetzt aber auch endlich mal gewesen sein mit den News.
Und jetzt wenden wir uns wirklich freier Technologie zu.
Denn, zum Beispiel, ich habe tatsächlich von diesem MP3 ist tot oder eben auch nicht, aus den sozialen Medien erfahren. In diesem Fall war es leider Twitter. Wir wollen uns heute aber gerade mit sozialen Netzwerken beschäftigen, die irgendwie doch etwas anders sind.
Also was du gerade ansprichst, ist, warum benutzt man eigentlich diese sozialen Medien? Weil man darüber das erfährt, was möglicherweise durch das soziale Umfeld relevant für einen ist.
Genau.
Das ist also eine Alternative zur AI, die alles kuratiert und eine Bubble aufbaut. Das ist halt die soziale Bubble.
Man lässt einfach andere Menschen Informationen für sich vorfiltern. Genau. Und das Problem, wenn man es denn als Problem betrachten will, ist, dass die bisher weit verbreitetsten sozialen Netzwerke eben zentrale Instanzen sind.
Von einem großen Anbieter.
Genau. Und letztendlich sich jeder Nutzer dann mit seinen Daten diesem Anbieter anvertraut und auch sämtliche Kontrolle gerade eben in die Hand dieses Anbieters gibt.
Und das geht so weit, dass ich nicht mal auf YouTube ein Video von Vimeo reposten kann oder jemanden über Twitter auf Facebook followen kann. Das ist ganz schön beschränkt. Dabei ist doch Internet das, was alle Menschen verbinden soll.
Zumindest war das ja mal so die Vision, die Leute, die also schon sehr frühzeitig im Internet unterwegs waren und sich gefreut haben über, dass jetzt plötzlich alle zum Sender werden können und so halt zusammenarbeiten können.
Man einigt sich auf Internetstandards.
Ja, das ist mehr oder weniger gut geglückt bei vielen Sachen. Also E-Mail, da hat halt, kann jeder so seinen Server machen und dann frühstückt das halt das Protokoll ab, dass die E-Mails halt zum Empfänger schafft.
Oder XMPP, der Instant Messaging Fall. Das sind zwei föderierte Netzwerke, die sich dadurch auszeichnen, dass man sich trotzdem noch zu seinem einen zentralen Server verbindet, die Server dann aber miteinander reden. Und man kann das schon nochmal unterscheiden. Es gibt auch noch dezentralere Systeme, die das zum Beispiel mit Peer-to-Peer machen.
Ja, wie zum Beispiel Skype am Anfang hat ja diesen schönen Effekt gehabt oder dieses Feature eingebaut gehabt, dass sobald man seinen Skype-Client da ins Netz hängt, dann hat er halt ein Relay gemacht, je nachdem, was die Bandbreite hergegeben hat, für andere Leute Telefongespräche. Und damit war dieses Ding halt relativ dezentral. Also ne, man hat sich immer noch irgendwo zentral dann registriert und so, und wo dann auch der eigentliche Call vermittelt wurde, aber das eigentliche Gespräch ging halt zwischen 2 von diesen Skype-Clients, wahrscheinlich über den 3. oder noch einen 4. oder so, geroutet.
Wobei in diesem Fall.
Ein Hybrid.
Genau, wobei Skype natürlich auch jetzt gerade wieder ein gutes Beispiel ist, um zu zeigen, dass dezentral nicht unbedingt offen heißen muss, denn letztendlich war die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Skype-Clients tatsächlich nie genau spezifiziert, nie genau standardisiert, und Skype ist proprietäre geschlossene Software. Das heißt, letztendlich war es schon dezentral, einfach weil es technisch eine gute Möglichkeit war. Aber es war trotzdem nicht unbedingt frei und auch gerade explizit dezentralisierbar, um gerade die, um gerade selbst Alternativen erstellen, modifizieren, aufsetzen zu können oder auch die Kontrolle über seine, über die eigenen Daten halten zu können. Ja. Denn letztendlich, letztendlich müssen wir mal überlegen, warum letztendlich solche Firmen wie Facebook oder Twitter gerade keine offenen, keine sehr, sehr offenen Schnittstellen anbieten, denn sie haben einfach den Netzwerkeffekt entdeckt. Denn der Netzwerkeffekt besagt halt letztendlich, dass, dass so ein Netzwerk umso nützlicher ist, umso mehr mir bekannte Leute dort sind. Und,
ja, aber in einem dezentralen System sind da mehr Leute da, potenziell.
Ja, potenziell. Bloß leider, leider waren diese, leider sind Facebook und Co. einfach wesentlich schneller gewachsen. Und jetzt will man da ja auch eigentlich nicht mehr weg, weil es ist ja alles so bequem und alles andere wäre doch zusätzlicher Aufwand.
Ja, ich glaube, das lag auch daran, dass es zu dem Zeitpunkt nichts gab, was so bei Facebook war. Das war halt eine Killer-App. Und wenn jetzt alle Leute kommen und das nachbauen, dann bauen sie keine neue Killer-App, die neue Funktionalität bietet.
So, um mal langsam den...
Also die neue Funktionalität ist ja bei den Alternativen, die frei sind, allein die Dezentralität.
So, um mal langsam den Schwenk zu kriegen, denn relativ kurz nach Twitter oder zumindest schon relativ lange hat sich parallel zu Twitter dann das Statusnet entwickelt.
Genau, weil bei Twitter waren ja, also im Gegensatz zu Facebook, waren da auch die Nerds, die Early Adopter, und die haben das natürlich gleich gesehen, dass es überhaupt nicht dezentral ist. Also ich habe Twitter 2008, glaube ich, entdeckt und habe mich da als erstes gefragt, wie betreibe ich ja eigentlich meinen eigenen Server? Und habe dann gar nicht verstanden, wie die anderen Nerds sich diese Frage nicht gestellt haben. Aber der Evan Prodromo aus Kanada, der hat sich diese Frage auch gestellt und der hat dieses Statusnet gebaut. Identica war die bekannteste Seite davon. Leider in PHP. Aber der war zumindest so ambitioniert, dass er ein großes Team drum gebaut hat und auch das ein bisschen zur Standardisierung eingereicht hat. Über das World Wide Web Konsortium. Was leider so ein bisschen versandet ist.
Genau, dieses Statusnet war letztendlich auch eine dezentrale Microblogging-Software, die eigentlich tatsächlich zu großen Teilen so ein bisschen die Funktionalität von Twitter geklont hat und deren einziger Mehrwert tatsächlich halt war für die Nutzer, dass sie halt entweder eine eigene Instanz aufsetzen können oder eine Instanz ihrer Wahl verwenden können und diese dann eben dezentral untereinander kommunizieren können. Und es hat sogar eine Twitter-kompatible API angeboten. Das heißt, man konnte zumindest anfangs, bevor Twitter 35.000 Mal die API geändert und weiterhin eingeschränkt hat, auch Twitter-Apps, Twitter-Clients tatsächlich dort für verwenden.
Mhm. Muss genau. Man vielleicht dazu sagen, ne? Twitter, denen war schon bewusst, dass die, oder wen die halt am Anfang dort angezogen haben und was das für Leute sind. Und den haben die natürlich damals gegeben, was die sich so gewünscht hatten. Halt ein API, was sie dafür benutzen können. Die haben denen nicht unbedingt viele Steine in den Weg gelegt, um das zu benutzen. Das kam ja alles erst später, ne? Das bis dann dahin, dass du halt irgendwie...
Sie sind auch durch die App-Entwickler groß geworden.
Ja.
Ich war 2011 auf diese Federated Social Web Gipfeltreffen und da hat dieser damals schon ehemalige Cheftechniker von Twitter gesprochen, hat gemeint, das wäre durchaus auch irgendwie möglich gewesen, das zu dezentralisieren, aber man hat sich dann halt entschieden, das irgendwie alles mit Werbung zu finanzieren und Investoren zu suchen, und dann hat sich es halt in die Richtung entwickelt, in die es entwickelt hat. Sie haben auch jahrelang Probleme gehabt, es zu monetarisieren.
Ja, haben sie immer noch. Also selbst wenn der Trump heutzutage viel, viel Werbung dafür macht, indem er seinen ganzen geistigen Dünnpfiff dort ablässt. Ja, es ist, glaube ich, nicht so der Knaller geworden wie die Googles unserer Zeit oder gerade Facebook, was man vielleicht noch so als zumindest in derselben Sphäre spielenden Ding da bezeichnen kann.
Genau, aber wenn wir jetzt mal weiter gucken.
Ein paar Jahre später trat der Herr Salzberg auf den Plan.
Genau, es gab dort das es gab dort ein kleines Grüppchen von Studierenden aus den USA, die genau.
Vier Leute,
die genaue Uni kann ich leider nicht mehr sagen. Die kamen auf die Idee, tatsächlich doch auch ein weiteres dezentrales soziales Netzwerk entwickeln.
Diesmal nicht als Twitter-Alternative, sondern als Facebook-Kille.
Ja, so wurde es zumindest auch anfangs vermarktet. Und interessanterweise haben sie damit einen recht guten Zeitpunkt abgepasst, denn wenige Monate vorher erblickte die Crowdfunding-Plattform Kickstarter das Licht der Welt. Und somit waren sie eins der ersten erfolgreich und vor allem sehr, sehr stark finanzierten Projekte auf Kickstarter.
Ja.
Die Rede ist von Diaspora.
Genau, und sie haben von ihrem Funding-Ziel haben sie irgendwie 2000% erreicht.
Genau.
Ja. Ja, und was haben die denn dann gemacht mit dem vielen Geld? Was haben die denn da gebaut?
Na, die ersten Monate haben sie es geschlossen entwickelt und dann haben sie das so in der Beta geöffnet und ihre erste Installation war natürlich komplett überrannt erstmal.
Und dann wurde auch festgestellt, dass sie dann irgendwie doch einige fiese Sicherheitslücken eingebaut haben und dann wurde der Code erstmal schnell wieder zurückgezogen und dann weitere Monate daran herumgewerkelt. Und
dann gab es die Möglichkeit, eigene sogenannte Pods aufzusetzen. Wie war denn das? War das von Anfang an schon so, dass die Pods miteinander geredet haben?
Also ich muss sagen, ich war nicht von ganz Anfang an dabei. Ich habe das erst einige Jahre später entdeckt. Aber ja, das die Pods konnten dann spätestens ab dem Zeitpunkt, dass man eigene aufsetzen konnte, konnten die Pods auch schon jeweils miteinander kommunizieren. Letztendlich hatte Diaspora aber auch das gleiche Problem wie Identica, nämlich dass bei Identica, bei diesem Statusnet, war lange Zeit oder eigentlich die gesamte Zeit, wie es existiert hat, identi.ca eben die Hauptinstanz, die meistgenutzte Instanz. Und so war auch Join Diaspora die erste Instanz und dann letztendlich auch eigentlich immer die Instanz mit den meisten Nutzern, was dann letztendlich zu technischen Problemen geführt hat. Und gegen Ende des vom ursprünglichen Entwicklungsteam getriebenen der getriebenen Entwicklung wurden dann auch teilweise sogar Code-Optimierungen eingebaut, die dafür da waren, dass große Instanzen besonders gut laufen. Auch wenn das ja eigentlich nicht der Hintergedanke sein sollte.
Das heißt, technisch ist es schon besser, wenn man so eine zentrale Instanz hat?
Jein, da könnte ich vielleicht nachher mal so ein bisschen mein Leid klagen, weil einerseits ist natürlich schon so, dass viele Nutzer es anscheinend einfach nicht zu schätzen wussten, dass generell, wenn man sich halt einfach mal Twitter und Statusnet anguckt, dass sie halt sich aussuchen können, wem sie ihre Daten anvertrauen und wem sie die Macht darüber geben. Andererseits haben aber solche Systeme immer noch ihre entweder Kinderkrankheiten, auch wenn es mittlerweile sehr, sehr alte Kinder teilweise sind, oder halt aber auch tatsächlich noch ihre konzeptionellen Probleme, die bestimmt irgendwie lösbar sind, es aber derzeit immer noch nicht sind. Aber dazu später mehr.
Aber die Frage ist ja auch ketzerisch. Also natürlich ist im Cloud-Zeitalter das viel einfacher für einen Betreiber, sein Installationsskript auf 200 Servern in der Cloud auszuführen, statt darauf zu hoffen, dass 200 individuelle Betreiber bei sich sowas installieren. Und die Nutzer sich dann auch noch verteilen.
Genau.
Na, aber
also bei Jabber haben wir genau denselben Fall. Alle Leute gehen zu SwissJabber und JabberCCC.de.
Ich meine, klar war die Frage jetzt ketzerisch, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen spielen. Und bei so einer Vorlage, da grätsche ich rein, ist klar. Aber die Frage, die sich ja stellt, ne? Der Twitter hat irgendwann mal angefangen, hat eine Webseite auf Ruby on Rails oder irgendwie so ein Quatsch, was da ins Internet gestellt und hat gesagt, hier könnt ihr jetzt 140 Zeichen irgendwas schreiben, was ihr da wollt und so und hat sich, glaube ich, überlegt, man soll hinschreiben, wie es einem geht oder, ne? Also einem, heute würde man da so irgendwie ein Smiley hinpappen, können wir mit einem Zeichen machen. Egal, so und Fakt ist aber, selbst ein Typ wie der Trump, der jetzt nicht für besondere geistige Höhe bekannt ist, der hat es irgendwie wertvoll gefunden oder der benutzt es halt, ne? Und der schafft es da irgendwie, oder versucht zumindest darüber Leute zu erreichen und benutzt das. Oder hat er halt angebissen. Und genau viele, viele mehr. So, und bei Facebook halt noch viel mehr. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob hier also Astra weiß ich genau, ob du irgendwie Facebook benutzt. Ich habe das halt nie verstanden mit diesem Facebook, aber es ist halt eine unglaublich populäre Plattform und die können sich mal so 110 Mio irgendwie jetzt hier, ne, haben sie so eine Strafe bekommen, weil sie gegen ihre weil sie irreführende Angaben bei der Beantragung des Kaufs von diesen WhatsApp da, können wir auch nochmal zu kommen, gemacht haben. Ne, ich meine, die Trump-Tochter musste ein bisschen nett blinzeln beim Scheich, um 100 Mio zu kriegen. So, und das drücken die halt, glaube ich, so nebenbei mit ab. Also das tut denen nicht weh. Die Frage ist, warum solche Plattformen so populär geworden sind, wobei doch der eigentliche Vorteil, Privatsphäre, Kontrolle, bei denen nur wirklich nicht gegeben ist. Also ne, da ist man halt als Benutzer ist man halt das Ding, was da verkauft wird. Und ja, Twitter, ich meine, ich benutze die Webseite nicht, aber ich habe gehört, die schieben dir da auch immer irgendwie solche Werbedinger damit dazwischen. Mhm.
Also zumindest Twitter hatte tatsächlich einen Vorteil, weil sie sind ja, ich glaube, so tatsächlich 2007 in dem Dreh rum gestartet und das war tatsächlich noch eine Zeit, wo mobiles Internet noch nicht unbedingt so sehr verbreitet war und Twitter hat ja auch gerade deshalb dieses 140-Zeichen-Limit, weil eine SMS 160 Zeichen hat und
da passt der Handle noch
mit rein. Und da passt der Handle noch und ein kleines bisschen Steuerbefehle passen noch mit rein, weil Twitter wurde tatsächlich am Anfang auch noch sehr, sehr stark über SMS genutzt und SMS-Gateways sind zumindest nicht ganz so einfach einzurichten wie mittlerweile jetzt irgendwie halt einfach irgendein kleiner Server irgendwo im Internet. Und dementsprechend konnten sie natürlich schon wesentlich früher Nutzer akquirieren. Und ja, der Netzwerkeffekt existiert halt einfach. Und dementsprechend, weil dort dann halt tolle Menschen, weil dort irgendwie interessante Menschen da waren, hat es sich so halt weiterentwickelt.
Na, ich sag mal so, also aus meinem Umfeld waren damals bei Identica oder halt Statusnet waren im Prinzip alle dort. Ja?
Ja, mehr als auf Twitter, ne?
Vielleicht sogar mehr als auf Twitter. Dann gab es noch so ein anderes Ding, da gab es mal so ein Bezahldings hier, da hat der Britcast auch viel für geworben.
I have $50.net. Genau, bekannt als app.net.
Ja, genau, so hießen die. Und da war halt das Argument, ne, wir verkaufen euch nicht, sondern ihr bezahlt dafür und wir machen
das. Und wir machen dicht.
Naja, hat sich halt nicht gerechnet, ne? Fakt ist aber, dass dieses, also zum einen Umsonst-Ding, ne? Ist klar, die Leute wollen ja nichts bezahlen und begreifen halt nicht, dass sie halt mit ihren Daten dann hintenrum wieder bezahlen und verstehen halt auch den Wert der Sache nicht, weil sie denken, die würden im Laden selbstbestimmt die Sachen aus dem Regal holen. Und die Sache, also wenn wir jetzt die Zeit nochmal zurückdrehen können, ne? Es ist 2007, wir haben die Idee, 140 Zeichen ist alles, was die Leute wollen, weil sie sich dann endlich mal kurz fassen müssen und nicht so lange rumlabern hier für anderthalb Stunden. Was würden wir denn besser machen? Also wir wissen, wir wollen ein dezentrales System haben, okay, soll alles freie Software sein, das 1% kommt da vielleicht dazu, sich irgendwo das mit auf ihrem Server zu installieren. Ich glaube, die Architektur würde uns heutzutage einfallen für so ein System. Das ist jetzt nicht so schwer. Also das könnte man, glaube ich, hinbekommen.
Ist halt die Frage. Also tatsächlich muss ich sagen, als schon einige Jahre Diaspora-Nutzer und
Admin? Was? Bist du auch Admin deines Pods?
Nee, in diesem Fall nicht. Aber ich bin mittlerweile Admin einer kleinen Ein-Personen-Mastodon-Instanz. Aber dazu können wir wahrscheinlich gleich nochmal kurz kommen, was Mastodon ist. Muss ich schon sagen, ja, irgendwie suckt die Software halt auch ein kleines bisschen, denn das Problem ist natürlich, sie wird halt zumindest mit, nochmal zurück zur Chronistenpflicht, irgendwann war das Geld von Diaspora tatsächlich aufgebraucht und ein Mitglied des Entwicklerteams beging dann auch irgendwann Suizid aufgrund von psychischen Problemen und dementsprechend war es dann auch schon durchaus auch nachvollziehbar, dass die anderen ursprünglichen Gründer nicht mehr wirklich dran weiterarbeiten wollten, weil es ist halt schon eine relativ harte Sache. Und Diaspora ist, glaube ich, das soziale Netzwerk, was am häufigsten totgesagt wurde, noch häufiger als Google Plus, denn irgendwie ganz oft höre ich, dass Diaspora tot ist. Es ist nicht wirklich tot, es liegt mittlerweile in der Hand der Community, also es hat jetzt tatsächlich ein richtiges Open-Source-Projekt, richtig nicht kommerziell auf GitHub. Und aber das entwickeln tatsächlich Leute vor allem in ihrer Freizeit, weshalb halt immer noch ganz viele Features fehlen. Also tatsächlich, was ein wichtiges Element bei Facebook ist, um sozialen Druck aufzubauen, sind halt diese Events. Weil gerade, ich glaube, gerade bei Jugendlichen und Teenagern zieht es halt...
Facebook-Partys.
Zieht halt maximal die Drohung, ja, ich lad Leute auf meine Party ein, aber halt nur über Facebook und kein Facebook-Account, dann erfährst du halt nicht von den coolen Partys. Und es gibt keine Gruppen, das sind halt, also es gibt also tatsächlich erstmal nicht implementierte Features und dann haben halt natürlich auch dezentrale Systeme halt immer noch so ihre Eigenheiten. Genau. Ich würde nur noch mal kurz darauf zurückkommen, was Mastodon ist. Denn,
Kurz noch die Geschichtserzählung zu vervollständigen. Statusnet hat leider nicht so richtig gefruchtet. Genau. Also die haben ihr großes Team wieder aufgelöst. Der Schöpfer hat dann Pump.io angefangen, was auch jetzt noch auf Identica läuft. Und es gab auch noch so Entwicklungen wie Friendica, auch in PHP geschrieben, aber wäre auch kompatibel mit diesem OAuth-Status-Protokoll. Zumindest zum Statusnet. Ja.
Friendica ist sogar tatsächlich ein Ansatz, der versucht, irgendwie zu möglichst vielen verschiedenen Protokollen kompatibel zu sein. Denn die Diaspora-Entwickler haben so vor sich hin entwickelt, aber nie wirklich ein formales Protokoll spezifiziert.
Also es ist sehr ähnlich zu dem OAuth-Status von Statusnet, aber nicht kompatibel.
Und das Problem ist echt schade. Das Problem war auch, dass tatsächlich die Entwickler am Anfang zumindest nicht besonders viel Wert darauf gelegt haben, zwischen dem Protokoll und dem Rest des Softwarecodes irgendwie stark sauber zu trennen, weshalb das alles bis vor wenigen Jahren, 1 bis 2 Jahren, sehr, sehr krass verwoben war.
Das ist bei Mastodon ein bisschen besser geworden.
Und dementsprechend war zum Beispiel schon auch allein das lange Zeit das Problem, dass das halt mal jemand richtig machen musste, damit nicht das Problem ist, dass man lange Zeit war halt das Problem, man konnte das Protokoll alleine gar nicht ändern, ohne dass der Rest der Software kaputt geht. Genau.
Statusnet existiert auch heute noch, heißt jetzt GNU Social und ist zum Beispiel unter Twitter SE erreichbar. Sieht aus wie Twitter vor ein paar Jahren noch.
Genau. Und aber tatsächlich, bei Statusnet hat es ja tatsächlich etwas besser gemacht als Diaspora. Es gibt tatsächlich ein relativ formal spezifiziertes Protokoll, mit dem tatsächlich verschiedene Statusnet-Instanzen miteinander sprechen können. Und wie bereits vorhin festgestellt, wurde Statusnet leider in PHP implementiert. Und dann dachte sich vor gar nicht mal allzu langer Zeit ein Entwickler, ja, es gibt ja tatsächlich diese gute Spezifikation und PHP muss nicht wirklich sein, implementiere ich das doch alles mal neu.
In Ruby und Rails.
Genau. Und so wurde Mastodon geboren. Mastodon war auch vor 1-2 Monaten tatsächlich mal wieder die neue Sau, beziehungsweise in diesem Fall eigentlich das neue Mammut, was so durchs Internet getrieben wurde. Denn Mastodon ist tatsächlich auch einfach, ist wieder eine Software, die aber das gleiche Protokoll spricht wie Statusnet bzw. GNU Social und damit können diese Instanzen miteinander reden, ohne dass sie dieselbe Software sein müssen. Und es ist wieder...
Wieder inkompatibel zu Diaspora und auch zu Statusnet, ja.
Ja, zu Statusnet nicht, zu
Pump. Ach so. Das heißt, ja, ich kann meine Statusnet-Instanz von vor 5 Jahren wieder starten und es redet mit dem Ding.
Ob es vor 5 Jahren so ist, weiß nicht. Also ich weiß nicht, inwieweit sich die Standards mittlerweile verändert haben.
Okay, aber
zumindest redet Mastodon auch ausschließlich nur mit HTTPS-Servern.
Also die haben sie nicht groß weiterentwickelt, leider.
Genau. Aber letztendlich kannst du mit auf einer Mastodon-Instanz Leuten von Twitter folgen, die zum Beispiel ja eine GNU-Social-Instanz mal haben. Und es ist tatsächlich relativ kompatibel. Und es verfolgt wieder den Ansatz des Microbloggings, in diesem Fall mit 500 Zeichen.
Also ich habe Twitter mit 500 Zeichen.
Genau.
Und ich kann Bilder mit reinkleben?
Ja, oder? Bilder gehen, Videos
kann ich noch nicht. Kannst du sogar als Not Safe for Work markieren.
Die genau.
Bilder. Ah, ist schön. okay, und... Darf ich auf dem Protokoll noch ein bisschen rumreiten?
Also, ich möchte nachher noch ein bisschen rumheulen, aber gerne.
Ja, das machen wir dann nachher.
Interessanterweise kommen Teile von dem Protokoll von Google, denn vor Google Plus gab es ja mal Google Buzz und das wäre mit so einer Technologie wie OAuth-Status gelaufen. Aber haben sie eingestampft, weil sie mussten ja Facebook nachmachen.
Ja, Google Wave brauchte zu viele Ressourcen.
Nee, Google Plus...
Die Google Wave-Typen, ich meine, die gibt es auch nicht mehr, was damit zu tun gehabt, oder? Ah, nee, die machen jetzt Google Docs, ne? die Google Wave oder so. Ja, egal.
Nee, das sind die Etherpad-Leute.
Die haben alle gekündigt und machen jetzt nur noch Etherpad. Ja. Protokoll. Also, ich habe jetzt, ich lade mir das runter und installiere das Ding auf meinem Server und möchte jetzt gern.
Und dann hast du irgendwie deine Instanz und die ist erstmal komplett leer. Und das ist auch schon ein großes Problem, weil bei Twitter kriegst du ja irgendwie Follow-Empfehlungen.
Ich kann nämlich aus Erfahrung sprechen. Ich betreibe tatsächlich eine Instanz, wo ich der einzige Nutzer bin, einfach um es mal auszuprobieren. Und es ist tatsächlich so, dass eigentlich alle Protokolle, über die wir bisher geredet haben, also Diaspora, StatusNet, Pump.io, alles sogenannte, es sind föderierte Protokolle und zwar so ähnlich wie E-Mail tatsächlich so quasi Push-föderierte Protokolle. Das heißt, Nachrichten kommen nur dort an, wo sie explizit hingesendet wurden. Zumindest was den Server angeht.
Also ich habe jetzt so meinen FTP und da lade ich jetzt meinen Ruby on Rails mit hoch und dann geht das schon. So, dann habe ich jetzt meine Instanz da und jetzt sage ich hier, dass ich da mit dir da reden will. Dann
Dann brauchst du meine ID, die ist in diesem Fall tatsächlich der Benutzername, der Servername. Und diese gibst du dann ein und dann guckt letztendlich die Software auf dem mithilfe von Webfinger, also tatsächlich bei einem bestimmten Pfad auf dem Server, den du angegeben hast, also in diesem Fall meinem, nach, ob es den Nutzer gibt, den du angegeben hast und wie der heißt und wo es sich dann überall ranbinden kann.
Und dann kann ich dir nette Nachrichten über StreamOn bei der Telekom schicken.
Genau.
Dass ich da ein super Angebot für dich hätte.
Genau, und in diesem Fall klappt das halt auch, weil dein Server explizit dann diese Nachricht auch an meinen Server schickt. Das Problem ist beispielsweise, auch gerade bei Mastodon, du bist mir jetzt gefolgt, kannst aber meine alten Nachrichten, in diesem Fall Tuts genannt, nicht lesen, weil mein Server sie halt nicht explizit an deinen geschickt hat.
Okay, da kann man auch sagen,
dass du standest quasi bei den alten Nachrichten nicht in der Empfängerliste, wenn wir mal so wieder zu E-Mail-Metaphern zurückgehen.
Ja, aber bei Krypto-Gruppen-Chat-Protokollen ist es ja genau, was man will. Also kommt ein neuer Nutzer dazu, dann macht man eigentlich ein Rekeying und damit eben der neue Nutzer, damit man dem nicht den alten Key geben muss. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Also so, der habe ich.
Bei dem Twitter-Modell geht es aber eher so um öffentliche Daten, also weniger das Messaging als irgendwie Publishing und Publish-Subscribe.
Genau.
Und man sieht halt bisher nicht mal, welche Follower und Followees hatte derjenige, bevor man ihm gefollowt ist.
Und das sind tatsächlich alles Dinge, die irgendwie lösbar sind mit Hilfe von dass quasi dein Server sich einfach entscheiden könnte, dass er sich halt einfach auch alle alten Nachrichten einfach mal holt, weil sie sind lesbar, er muss sich einfach nur nehmen. Da gibt es zwar derzeit noch ein paar kleine Softwareproblemchen, aber das ist im Prinzip alles vorstellbar.
Ja.
Das Problem ist, wenn wir jetzt zum Beispiel tatsächlich zu einem Einsatzzweck kommen, wo Twitter zum Beispiel tatsächlich sehr, sehr populär ist, nämlich tatsächlich Echtzeit-Nachrichten, Echtzeitberichterstattung über Hashtags. Also wenn es irgendwelche großen Ereignisse gibt.
Wie Datenspuren?
Irgendwelche Hashtags, Konferenzen wie die Datenspuren haben mittlerweile ihre eigenen 2016. Hashtags. Demonstrationen werden gerne über Twitter berichtet. Und auch irgendwie ganz viele Pray for irgendwas nach Terroranschlägen werden auch in Echtzeit über Twitter abgesendet. Das lässt sich halt in diesem Fall tatsächlich technisch wesentlich schwieriger realisieren. Weil es gibt einfach keine zentrale Stelle, wo du sagen kannst, hier finde ich alle Nachrichten mit dem Hashtag C3D2 und kann sie mir jetzt abholen. Sondern die sind ja tatsächlich über alle Server verteilt. Und ein Server.
Ja, aber also das kann man ja wie beim Web machen. Da gibt es halt ein paar Suchmaschinenanbieter und die halten dann die Informationen vor und bei denen kannst du dann suchen.
Ja, das ist bloß die Frage, wie gut das so in Echtzeit funktioniert. Und,
das ist auch ein Push-Protokoll.
Ja, und so Suchmaschinenanbieter sind ja nicht, halten ja nicht ohne Grund so viel besondere Infrastruktur vor und entwickeln besondere Standards, dass sie noch schnell das Web abgrasen können, weil das natürlich einfach eine ziemlich.
Das Web ist ja ein Pull-Medium.
Ja, in diesem Fall ist aber tatsächlich so, dass das Ziel von diesen. Also es wäre tatsächlich ganz schön, wenn einfach jeder sich so eine Instanz von diesem Netzwerk aufsetzen kann und die Instanzen alle schön klein bleiben und keinen besonders allzu hohen Aufwand, sowohl technisch als auch Wartungsaufwand erfordern. Und sowas lässt sich aber bei Suchmaschinen relativ schlecht machen. Die skalieren halt einfach nicht, zumindest im kleinen Maßstab. Genau. Willst du weiter das Protokoll durchsprechen?
Nee, das habe ich jetzt verstanden. Da hast du zu oft das Wort Problem erwähnt. Jetzt, was macht denn der WhatsApp-Nutzer, der also jetzt nicht unbedingt seinen Server betreiben will, kann denn da auch mitspielen? Oder?
Da gibt es eine Instanzliste, wie auch bei Diaspora es schon gab. Also so eine Tabelle, so eine echt lange Tabelle mit den Instanzen, wie die heißen, wie ihre Uptime ist, die dann irgendwie immer bei 99,95% oder sowas.
Wie, über den letzten Tag.
Wie die SSL-Qualität ist, was gibt es noch, ob sie IPv6 haben und so, also wichtige
Die ganzen Bedingungen. Sachen, für die sich der WhatsApp-Nutzer interessiert.
Ja. Auch die Anzahl der Nutzer wieder.
Ja.
Genau.
Denn noch wie viel RAM die Kiste hat, damit ich mir ausrechnen kann, ob es das verträgt.
Was tatsächlich nochmal eine relativ interessante Sache ist, letztendlich sind soziale Netzwerke ja auch immer, entwickeln ihre eigene Kultur. Zum Beispiel, ich oute mich mal, ich besitze unter einem Pseudonym einen Facebook-Account. Ich habe mich aber dieses Jahr dort beispielsweise erst einmal eingeloggt und hatte sofort wieder schlechte Laune, weil Facebook halt einfach tatsächlich irgendwie seine bestimmte Kultur hat mit überall Liken, andauernd spielt einem irgendwie der Facebook-Algorithmus Werbung oder Dinge, die meine Freunde geliked haben oder kommentiert haben, in die Timeline und auf Facebook ist es halt auch irgendwie üblich, irgendwelche total witzigen Videos zu teilen, zu kommentieren, Leute darauf zu taggen und so ein Kram, mit dem ich tatsächlich irgendwie nichts anfangen kann. Und Diaspora beispielsweise sieht sich mittlerweile auch nicht mehr wirklich so direkt als Facebook-Alternative, einfach weil sie die Features nicht haben, sondern einfach als Diskussionsmedium. Und bei Mastodon hat es sich jetzt mittlerweile etabliert, dass es ganz viele verschiedene Instanzen gibt, die unterschiedliche Policies, unterschiedliche Regeln haben bezüglich der Leute, die sie sehen wollen, der Inhalte, die sie dulden. Also es gibt tatsächlich Instanzen, die jeglichen Inhalt dulden. Dann gibt es welche, die richten sich nur nach den rechtlichen Bedingungen aus. Zum Beispiel, dass in Deutschland halt keine Holocaust-Relativierung da sein darf oder auch tatsächlich keine...
Gibt es irgendwas für die Reichsbürger?
Es gibt zum Beispiel shitposters.club. Das ist beispielsweise eine Instanz, die ich geblacklistet habe bei mir. Genau. Dann gibt es auch tatsächlich, Instanzen, die mit einer expliziten Whitelist arbeiten, also tatsächlich erstmal mit niemandem kommunizieren, außer bestimmten Instanzen der Entscheidung, die sich mehr als Safe Space sehen und als Freiraum für Minderheiten und sowas. Und das finde ich ist tatsächlich eine relativ interessante Entwicklung, dass sich Sozialräume dass sich Sozialgruppen ihre eigenen Räume suchen können. Und
also eine noch schnellere Bildung von irgendwelchen Filterbubbles, dass
ja,
ich also mich in meiner Wohlfühlblase da durchs Internet schweben kann. Das ist schön.
Filterbubbles haben halt ihre Vor- und ihre Nachteile. Also ja. Ich möchte halt nicht die ganze Zeit irgendwie Hakenkreuze in die Timeline gespielt bekommen.
Ja.
Genau. Ja.
Ja, damit sind wir leider auch schon durch. Probiert's mal aus. Followt astro@chaos.social. Danke. Und das war Panda Radio für Mai.
Na, haben wir denn ein Panda Radio at Social oder ein C3D2 at Social?
Es gibt sogar ein
Chaos.social. Der Hype ist leider schon wieder vorbei.
Es gibt sogar ein Chaos.social. Das genau. wird von ein paar CCC-nahen Leuten betrieben.
Ja, da habe ich meinen Account.
Ja, ich weiß.